Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind zurück aus der Sommerpause, endlich, und haben ein paar Neuerungen am Start. Wir haben die Zeit genutzt, um bei den Hörerinnen und Hörern nachzufragen, was sie generell gut fanden bei Burnrate und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. Basierend darauf haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen. Erstens unterscheiden wir nicht mehr zwischen dem internationalen und nationalen Podcast, sondern diskutieren beide Themen in derselben Folge. Dies heißt zweitens, dass wir ab sofort zu dritt sprechen werden, wobei Maximilian eher die internationalen Schwerpunktthemen abdeckt, Guy sich für die Schweizer Transaktionen verantwortlich zeichnet und ich mich um die Hörerfragen kümmere. Drittens erscheint der Podcast ab sofort wöchentlich, das ist zumindest das Ziel, was natürlich auf unserer Seite den Aufwand erhöht, dafür steigt aber der Aktualitätsgrad, was für die HörerInnen natürlich spannender ist. Lass uns doch gern mit dem Schwerpunktthema anfangen, Maximilian. Und zwar beschäftigen wir uns diese Woche mit der jüngsten Finanzierungsrunde von OpenAI.
Ja, da starten wir gleich mit einem Kracher. OpenAI hat in der letzten Woche eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und mit einer sagenhaften Bewertung von 157 Milliarden Dollar Bewertung. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aktuell hat die Firma 4 Milliarden Umsatz und schreibt deutlich Verluste, da sprechen wir gleich noch drüber, denke ich. Die jüngsten Investoren von OpenAI haben sich also, ja, kann man schon sagen, auf eine eher holprige und teure Reise eingelassen, denn die Prognosen des Unternehmens deuten darauf hin, dass sie bis 2029 keinen Gewinn machen werden, dann aber bis dahin sogar 100 Milliarden Dollar Revenue erreichen. Und meist rechnen sie bei den Verlusten dann auch nochmal die Aktienvergütung raus. Das sind für mich die größten Ausgaben von OpenAI, auch wenn sie nicht in bar bezahlt werden. Wenn man die dann rausrechnen würde, dann sollen sie bis 2026 profitabel werden, aber auf der sogenannten Adjusted Basis. Insgesamt kann man sagen, dass bis 2028 ein Verlust von fast 50 Milliarden Dollar eingefahren wird, wobei sich das größtenteils auf die Salärkosten natürlich, die Computingkosten wie Hardware, Rechenzentren, Energie und so weiter zusammensetzen wird.
Mhm. Wir haben uns die Zahlen von OpenAI sowie die Terms des Deals mal im Detail angeschaut und ich habe mir da ein paar Sachen zusammengeschrieben. Das ist wirklich spannend. Also OpenAI scheint zunächst mal weit weniger Cash zu verbrauchen als bisher angenommen. Das Unternehmen hat in der ersten Hälfte von diesem Jahr etwa 340 Millionen Dollar verbrannt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 340 Millionen, sodass es vor dem Fundraising 1 Milliarde Dollar an Barmitten noch immer in der Bilanz hatte. Die uns vorliegenden Dokumente deuten darauf hin, dass sich der Bargeldverbrauch in den nächsten Jahren drastisch beschleunigen wird. Gleichzeitig sind die Nettoverluste aufgrund der Auswirkungen von größeren CapEx- und OpEx-Ausgaben, wie aber auch Aktienvergütungen und Tech-Kosten, extrem hoch. OpenAI hat für die erste Jahreshälfte einen Nettoverlust von über 3 Milliarden Dollar berechnet. Sie gehen davon aus, dass es bis 2030 mehr als 200 Milliarden Dollar ausgeben werden, ohne Berücksichtigung der Kosten für Aktienvergütungen. Zwischen 60% und 80% der jährlichen Ausgaben werden für die Ausbildung oder den Betrieb der Modelle aufgewendet. Auch das finde ich noch erwähnenswert. Eine Analyse der Dokumente legt nahe, dass OpenAI zwischen 2023 und 2028 mit Gesamtverlusten in der Höhe von 44 Milliarden Dollar rechnet. Und auch hier sind die Aktienvergütungen, die beträchtlich hoch sind, nicht einkalkuliert. Aus der gleichen Analyse geht hervor, dass das Unternehmen auf diese Grundlage im Jahr 2029 einen Gewinn von immerhin 14 Milliarden Dollar erwirtschaftet. In der ersten Hälfte 2024 meldete das Unternehmen Aktienvergütungen in der Höhe von 1,5 Milliarden. Das ist auch eine sehr hohe Zahl. Und was ich vor allem spannend fand, ich habe mir die Licensing Cosma angeschaut und dort geht hervor, dass Microsoft einen Anteil von 20% an den Gesamteinnahmen von OpenAI erhält. Das ist viel höher, als ich bisher angenommen habe.
Ja, das ist schon wirklich interessant. Und auf der anderen Seite verdient Microsoft ja dann auch nochmal mit, weil die haben ja OpenAI damals diese 10 Milliarden, das 10 Milliarden Investment gemacht und dafür haben die dann Credits bekommen. Also das war eigentlich kein Cash-Investments und mit diesen Credits können dann die Plattformen genutzt werden. Also ich habe schon das Gefühl, dass Microsoft da einen guten Deal bekommen hat, ehrlich gesagt. Mhm. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass ich persönlich sehe relativ große Red Flags und ich finde es super interessant, dass ja, viele Investoren diese Red Flags ja eigentlich auch sehen, aber dennoch die Nachfrage und der Run ungebrochen sind und größer denn je. Investoren in der Megarunde waren jetzt Thrive Capital, Cosla Ventures, Microsoft, wie du gesagt hast, und Nvidia. Altimeta Capital, Fidelity, Softbank und MGX haben dann auch noch partizipiert.
Mhm. Welche Red Flags siehst du denn?
Naja, ich meine, wir haben das ausgiebig besprochen. Zuerst einmal gab es das ganze Drama um Sam Altman. Das Board hatte ihn damals ja versucht rauszudrängen, ja sogar gefeuert, weil er mutmaßlich wichtige Tatsachen verschwiegen hat, das Board also angelogen hat. Dann gab es das Duell zwischen ihm und dem Board, welches er dann letzten Endes gewonnen hat. Und so konnte er dann seine Macht zementieren. Die ganze Governance ist sicherlich ein Thema. OpenAI wird auf dem Papier noch zumindest von einer Non-Profit-Organisation kontrolliert, was mittlerweile überhaupt nicht mehr funktioniert, denn die Firma schreit nach For-Profit und deswegen soll das wahrscheinlich auch überworfen werden. Und als letztes, dass die Anteile der Investoren mutmaßlich nach oben hin gecapped sein sollen, das wird immer wieder referenziert und das ist sicherlich auch ein Thema, wenn die Upside gecapped ist, oder? Und wenn man nun in eine Firma investiert, die solch eine komplexe Ausgangslage hat, dann müssen die Investment Cases und Modelle ja genug Risiko kompensieren können und das ist dann auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum OpenAI jetzt so eine unfassbar hohe Bewertung hat. Diejenigen, die investiert haben, die glauben schlichtweg daran, dass OpenAI wahrscheinlich erfolgreicher sein könnte als Google oder Apple und zu einem der Giganten mit Milliarden an Free Cashflow sich mausern kann. Für mich ist OpenAI ein eher binärer Case und ja, versteh mich nicht falsch, was bereits mit der künstlichen Intelligenz geschaffen wurde, einer Technologie, die jetzt immer noch in den Kinderschuhen steckt, ist schon sehr beeindruckend und daher verstehe ich die Annahmen der Investoren, den Glauben schenkt und das wirklich versteht, warum die diese Cases bauen, aber ich persönlich ja sehe einfach da ein sehr binäres Risikoprofil.
Mhm. Spannend. Interessant ist auch, dass sogar Softbank jetzt mit 500 Millionen in der jüngsten Runde mit von der Partie ist. Die Beteiligung von Softbank verbindet die beiden CEOs von OpenAI und Softbank. Son, der CEO von Softbank, preist ja das Potenzial von KI seit Jahren an, konnte aber in den letzten Jahren nicht mehr so stark investieren, weil er ziemlich viel Geld verloren hat. Stattdessen hat Son einen Großteil seiner KI-Ambitionen bisher auf ARM gesetzt. Wir haben auch schon darüber gesprochen in einem früheren Podcast. Und ARM, was die ja machen, die stellen die Bausteine für Chips her, die in Rechenzentren und Smartphones eingesetzt werden. Son ist Mehrheitseigentümer von ARM, respektive Softbank. Und der Anstieg der ARM-Aktie, die ging plus minus vor einem Jahr an die Börse, hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass auch der Aktienkurs von Softbank im vergangenen Jahr um fast 35% gestiegen ist. Und das sieht man eben auch am Selbstvertrauen von Son, das wieder zurückgekommen ist und deshalb auch jetzt dieses Investment in OpenAI. Dieses wäre das größte KI-Investment von Softbank bisher. Was noch interessant ist, Anfang 2024 hat Son sein Veto gegen eine mögliche Investition in den OpenAI-Konkurrenten Mistral eingelegt. Also das Team von Softbank wollte da investieren. Es war auch schon alles fertig verhandelt gemäß The Information. Und dann hat Son von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und das Investment verhindert. Wo sie eine kleine Investition gemacht haben, war bei Perplexity kürzlich. Ansonsten haben sich die KI-Investments von Softbank primär auf ARM fokussiert.
Ja, das ist sehr spannend. Son hatte schon immer seine eigene Meinung und seinen eigenen Weg. Von daher gar nicht so unerklärlich.
Absolut.
Kommen wir doch zu den Hörerfragen. Nils aus Zürich hat sich diese Woche gemeldet und fragt, ob bei einem Firmenverkauf die Firmen nicht im Detail geprüft werden. Er nimmt dabei Bezug auf den aktuellen Best Smile Case, die von der Mikro übernommen worden sind. Die Mikro hat kürzlich entschieden, den Case herunterzufahren. Max, was ist denn deine Meinung dazu?
Nun, eine gute und berechtigte Frage, lieber Nils. Selbstverständlich schauen sich Unternehmen, welche andere Firmen kaufen, diese in der Tiefe an. Diesen Prozess nennt man Due Diligence oder zu Deutsch sorgfältige Prüfung. Ich kenne den Best Smile Case zu wenig und kann hierzu keinen Kommentar abgeben. Grundsätzlich ist der Prozess immer derselbe oder sollte zumindest immer derselbe sein. Die Gründer werden von einem potenziellen Käufer kontaktiert. Kann auch umgekehrt sein. Manchmal sind auch sogenannte M&A-Advisor im Spiel, der die beiden Partner überhaupt erst zusammenbringt. Dann wird meistens ein Business Case entwickelt, der die Effekte der Übernahme illustriert. Dieser Business Case bildet die Grundlage für das sogenannte Term Sheet, auf dem die wichtigsten Terms, also Bedingungen der Transaktion, festgehalten werden. Auch der indikative Preis wird doch dort festgehalten, das Termsheet ist non-binding, also nicht verpflichtend, kann also später noch abgeändert werden. In den USA ist es ein bisschen anders. Im angelsächsischen Raum ist es so, dass das Termsheet ziemlich binding ist. Deshalb muss man das härter verhandeln als hier in Europa oder in der Schweiz, wo man weiß, das Termsheet ist mal eine Übersicht der Bedingungen, kann aber entsprechend auch noch abgeändert werden. Genau, was vielleicht noch wichtig ist, man unterscheidet zwischen einem Share Deal, wo die ganze Firma übernommen wird, und einem Asset Deal, wo nur einzelne Assets, also Aktiva wie zum Beispiel Tech, Software oder Hardware sowie IP wie Marken übernommen werden. Sobald das Termsheet unterzeichnet ist, beginnt die Due Diligence, bei der man die Firma, wie vorhin erwähnt, kritisch durchleuchtet. Findet man Themen, die störend sind, kann dies zum Abbruch der Transaktion oder zu Preisnachlässen führen. Gleichzeitig zur DD, also zur Due Diligence, Abkürzung ist DD, werden die Kaufverträge aufgesetzt, in denen auch die Gewährleistungen festgehalten werden. Also das sind später folgende Forderungen, die gegenüber den Verkäufern geltend gemacht werden können, sollte ein störender Faktor erst nach der Transaktion auftauchen, zum Beispiel Steuern, also latente Steuern, die dann plötzlich eben nicht mehr latent sind und anfallen. Das heißt, das kann dann nachträglich zu Gewährleistungen führen. Wenn im Nachhinein kommuniziert wird, dass man zu viel bezahlt hat als Käufer, und dies kommt überraschend oft vor bei Startups, hat dies häufig damit zu tun, dass die Zahlen, die dem Business Case zugrunde gelegt worden sind, viel zu aggressiv waren und deshalb ein hoher Verkaufspreis resultiert hat. Dieses Problem versucht man mit dem sogenannten Earnout-Modell zu mitigieren, indem man den Verkäufern nur einen Teil, meistens so um die 50% des Kaufpreises vorab bezahlen. Der Rest der Kaufpreissumme fließt erst, nachdem die Ziele vom Business Case erreicht worden sind. Meines Erachtens haben es die Käufer in der Hand, mit einer rigiden DD genau hinzuschauen und harte Terms zu definieren, sollten die Ziele nicht erreicht werden können. Zwingend ist für mich auch die Bindung der Gründer nach dem Exit. Diese sollten sich für mindestens weitere 3 Jahre an die Firma, und zwar in derselben Funktion, binden.
Cool, vielen Dank für die Ausführung, Max. Kommen wir doch gleich zur zweiten Hörerfrage. Und zwar möchte Amanda aus Wettingen wissen, wie viel Prozent von ihrem Vermögen sie in VC investieren kann. Der Grund der Frage ist, eine gute Freundin von ihr gründet gerade eine Firma und sie will sich mit ungefähr 50.000 beteiligen.
Nun Amanda, dies ist eine spannende Frage. Ich versuche mich kurz zu halten. Die Frage kann natürlich nicht generell beantwortet werden. Es kommt darauf an, ob du Anwartschaften, also künftige Zahlungen aus Erbschaften oder so, erwartest, die dein Vermögen beeinflussen werden. Angenommen, dein Vermögen ist und bleibt relativ statisch, solltest du meiner Meinung nach nicht mehr als 10% in VC investieren. Mit Vermögen meine ich Cash oder Cash Equivalents, also Anlageformen, die binnen 24 Stunden in Cash umgewandelt werden können, wie zum Beispiel Aktien. Also Aktien an einem öffentlichen Markt. Immobilienvermögen gehört deshalb nicht dazu. Wenn du ergo ein Investment von 50.000, also 50.000 machen willst, solltest du über minimal 500.000 an Cash verfügen. Den Rest würde ich konservativ in ETFs anlegen und einen Barbestand von mindestens 30% halten. Angenommen, du verfügst über ein monatliches Salär, das dir das Leben mehrheitlich finanziert. Ich hoffe, diese Antwort hilft, Amanda.
Amanda, lass mich noch ganz kurz unseren Disclaimer einfügen, das ist keine Anlageberatung. Ja. Aber trotzdem hoffen wir, dass die Antwort dir hilft.
Absolut, Max, vielen Dank. Du hast mir jetzt gerade das Leben gerettet.
Genau.
Okay, schreiten wir zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Lieber Guy, was haben wir auf unserer Liste?
Ja, seit unserem letzten Podcast sind einige spannende Finanzierungsrunden und Exits über die Bühne gegangen. Damit wir hier aber jetzt keinen Schnee von gestern aufmischen, fokussieren wir uns auf Transaktionen, die in den letzten 14 Tagen umgesetzt wurden. Mit unseren 3 Transaktionen von heute reisen wir durch die Schweiz. Wir haben die Series A von Voliro, die Series C von Xfarm und das Exit von NetGuardians auf der Liste.
Genau. Wir sind natürlich immer offen für Inputs oder Wünsche von unserer treuen Hörschaft. Falls ihr Transaktionen gesehen habt, die für euch in dieser Season spannend sind und die wir hervorheben sollen, lasst es uns wissen. Wenn es passt, nehmen wir die Transaktion in der nächsten Episode auf.
Sehr gut, ja, unbedingt. Aber bevor wir jetzt in die Transaktion eintauchen, machen wir doch noch ein kurzes Update zu den rund 10 Wochen seit unserer letzten Podcast-Aufnahme. In der Sommerzeit sind rund 725 Millionen Schweizer Franken via Equity-Finanzierungsrunden, Wandeldarlehen, Krediten und Grants in Schweizer Startups investiert worden. Das inkludiert die 60 Millionen an InnoSwiss Grants, die dieses Jahr im Rahmen des Swiss Accelerators 33 Startups zugesprochen wurde. Das heißt, es ist deutlich weniger investiert worden als in den Vorsommermonaten, wo die Finanzierungsvolumina jeweils mehr als 500 Millionen pro Monat waren. Es wurden aber mehr als 90 Finanzierungsrunden kommuniziert, was vergleichsweise viel ist. Dabei waren aber halt nur wenige Megarunden. In den letzten Wochen waren das nur die 100 Millionen Series C vom Alzheimer-Mittelentwickler Asset Neutron und die 65 Millionen Series C des Elektroflugzeugherstellers H55. Nun lass uns in die Transaktion von heute starten. Mit Voliro. Max, was machen denn die genau?
Voliro ist ein Robotik- oder genau gesagt Drohnen-Spin-off der ETH aus der Forschungsgruppe von Roland Siegwart. Voliro entwickelt hochmoderne Drohnen für Präzisionsaufgaben in schwierigen Umgebungen, die speziell für zerstörungsfreie Prüfungen genutzt werden können. Ihr fragt euch jetzt sicher, was das bedeutet. Die Drohnen von Voliro haben so etwas wie einen Arm, mit dem die Pilotin die strukturelle Integrität von Objekten prüfen kann. Das kann sie, indem sie mit der Drohne nahe an das Objekt fliegt und dieses mit dem Arm, der mit Sensoren versehen ist, berührt und Druck ausübt. Was Voliros Drohnen besonders macht, sind schwenkbare Rotoren. Dank diesen Rotoren können die Drohnen auch in anspruchsvollen Umgebungen stabilen Kontakt zu Strukturen herstellen und präzise Inspektionen in allen Richtungen durchführen. Beispielsweise an einer Windturbine oder an der Decke eines Schachtes. Das Ziel ist es, dass nicht einfach zugängliche Strukturen viel genauer auf Schäden und strukturelle Mängel inspiziert werden können, ohne dass sich Menschen in Gefahr bringen.
Das klingt aber doch schon noch sinnvoll. In welchen Branchen werden denn die Drohnen von Voliro heute bereits verwendet?
Voliros Drohnen werden heute vor allem in der Öl- und Gasindustrie und im Energie- und Infrastruktursektor eingesetzt. Dort kann dank Voliro effizienter, kostengünstiger und sicherer gearbeitet werden. Voliro hat auch bereits automatisierte Flugmodi entwickelt, welche die Produktivität ihrer Drohnen weiter erhöhen und Stillstandszeiten minimieren sollen.
Das, also die Personensicherheit und Effizienzsteigerung bei der Inspektion industrieller Anlagen, ist ein großes Thema. Hier haben wir ja über die Jahre einige spannende Firmen gesehen und uns auch angeschaut. Was weißt du darüber, wie bei Voliro die Businessseite läuft?
Ja, zum Umsatz können wir leider keine Aussagen machen, aber Voliro ist bereits bei diversen großen industriellen Betrieben im Einsatz. Zu ihren Kunden zählen Unternehmen wie Chevron und Holcim und gemäß ihrer Webseite sind sie operativ in 17 Ländern. Dabei fliegen Voliris Drohnen mehr als 100 Inspektionen jeden Monat. Wenn du mich jetzt nach einer Schätzung fragst, gehe ich davon aus, dass sie einen Umsatz von 1 bis 2 Millionen Schweizer Franken erwirtschaften. Dies ist aber eine educated guess.
Ja, das klingt doch schon mal spannend und vielversprechend. Dann bin ich gespannt, wie Voliro mit ihrer 12 Millionen Series A ihr Geschäft beschleunigen kann. Schauen wir uns doch kurz die Firmenhistorie mit einem Fokus auf ihre Finanzierungsrunden und Investoren an. Voliro wurde im Jahr 2019 als ETH-Spin-off im V-Center in Zürich akzeleriert und gegründet. Als Gründungsmitglied hat sich die ETH 15% der Aktien gesichert. Ja, genau, 15%, das finde ich effektiv noch relativ viel. Ich sage jetzt aber nicht, wer sonst noch neben den operativen Gründern zu den Gründungsaktionären gehört.
Das wäre aber nicht spannend zu erfahren.
Ja, man muss nicht immer gleich alles auf einmal erzählen. Also, die Firma hat im Dezember 2020 ihre erste Finanzierungsrunde verkündet. Damals wurden mit Alpana Ventures im Lead zusammen mit Backbone Ventures, der Zürcher Kantonalbank sowie einigen Business Angels 2 Millionen Schweizer Franken investiert. Gemäß der mir vorliegenden modellierten Cap Table lag die Bewertung damals bei ungefähr 8 Millionen Pre-Money. Die nächste Finanzierungsrunde wurde im 2023 verkündet. Bis dahin hatte die Firma zusätzliche Wandeldarlehen von ca. 6 Millionen aufgenommen. Somit hat Voliro die Seed-Runde auf beachtliche 8 Millionen gebracht. Das Kapital damals kam von der Wyss Foundation sowie von den damals bestehenden und neuen Business Angels und Family Offices. Die Bewertung bei der Wandlung der Wandelanleihen lag damals ungefähr bei 15 bis 20 Millionen. Nun, im Oktober 2024, also jetzt, hat Voliro ihre 12 Millionen Series A Finanzierungsrunde mit Cherry Ventures im Lead publik gemacht. Wenn die Informationen, die mir vorliegen, stimmen, haben die neuen Investoren bei einer Pre-Money-Bewertung von 23 Millionen Schweizer Franken investiert. Das heißt, sie haben einen kleinen Abschlag auf die letzte Bewertung verhandelt.
Sogenannte Flat Rounds oder kleine Anpassungen nach unten in der Bewertung sehen wir diese Tage sehr oft. Das heißt nicht, dass diese Firmen keine Fortschritte gemacht haben seit der letzten Finanzierungsrunde. Oftmals hat sich die Firma eigentlich positiv entwickelt, aber die Terms für die letzte Runde wurden schlicht und einfach in einem anderen Umfeld ausgehandelt.
Ja, das ist immer sehr frustrierend für die Gründer, die 12, 18 oder sogar 24 Monate Vollgas gegeben haben und sich darum bemüht haben, die Firma voranzutreiben. Aber auf der Seite Bewertung wird das einfach mit einer Flat Round oder wie wir es hier sehen, mit einer kleinen Down Round honoriert. Aktuell gibt es halt immer noch viel mehr Firmen auf Finanzierungssuche als Investoren, die Kapital allozieren. Das heißt, Investoren haben bei den Verhandlungen der Terms mehr Macht und einer der Key Terms ist hier halt auch schlicht und einfach die Bewertung.
Ja, das ist so. Und in diesem Fall, also bei Voliro ist mit Cherry Ventures auch ein europäisches Schwergewicht eingestiegen, das eine starke Verhandlungsmacht mit an den Tisch bringt. Man möchte sie ja unbedingt als Investor mit an Bord haben. Cherry wurde 2012 gegründet. Sie sitzen in London, Berlin und Stockholm und investieren mit ihrem vierten Fonds, dem Cherry Fonds 4. Für diesen haben sie im 2022 mehr als 300 Millionen Euro geraced. Ihre Strategie ist, dass 50% des Kapitals für Erstinvestments verwendet werden und 50%, um ihre Firmen auf der Wachstumsjourney zu unterstützen. Das bietet somit gute Voraussetzungen auch für Voliro.
Ja, super. Bei Voliro haben sie in dem Fall auch ein Cherrypicking gemacht. Lass uns zur nächsten Transaktion gehen.
Genau, gehen wir zu X-Farm ins Tessin. Die Firma aus Manno hat ihre 36 Millionen Euro Series C Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Wir haben uns X-Farm im 2022 auch einmal genauer angeschaut. Was macht denn X-Farm genau, Guy?
Ja genau, die hatten wir uns damals bei ihrer Series B angeschaut. X-Farm hat kein kleineres Ziel, als die Landwirtschaft zu digitalisieren. Sie bieten Landwirten eine digitale Plattform, um deren Betriebe smarter und effizienter zu verwalten. Die Software unterstützt den Landwirtschaftsbetrieb einerseits bei operativen Aufgaben wie dem Feldmanagement, der Bewässerung, der Viehzucht und so weiter und andererseits bildet die Software administrative Aufgaben wie das Finanzmanagement, die Logistik, die Betriebsführung und Dokumentation von Landwirtschaftsbetrieben ab. Das ist aber nicht alles, was es für die Präzisionslandwirtschaft benötigt und was X-Farm auch anbietet. Die Software arbeitet mit Live-Wetterdaten und Umgebungsdaten, die mit Sensoren auf dem Hof aufgenommen werden, damit unter anderem Ressourcen wie Wasser und Dünger gespart werden können, sowie damit die Ernte dann schlussendlich auch am richtigen Tag eingeholt wird.
Ja, ich denke, in dieser Branche kann man noch einiges an Effizienz herausholen. Wenn man an einen traditionellen Landwirtschaftsbetrieb denkt, ist es einem oft nicht aufs Erste klar, wie komplex die ganze Sache ist. Mich beeindrucken die Zahlen, die X-Farm kommuniziert hat, definitiv. Weltweit wird die Software aus Manno bereits auf einer Fläche von über 7 Millionen Hektaren verwendet. Das ist eine Fläche von knapp zweimal der Schweiz. Die Fläche wird von 450.000 Farmen bewirtschaftet, die in mehr als 100 Lieferketten tätig sind. Es scheint so, als entwickelt sich die Firma sehr gut. Widerspiegelt sich das auch in der Finanzierungsrunde, Guy?
Ja, das kann man sagen. Allerdings hat die modellierte Cap-Table, die ich vorliegen habe, einige Annahmen drin, aber das sollte jetzt für heute eigentlich gut ausreichen. X-Farm wurde im Jahr 2018 gegründet und hat im Dezember 2019 nach einer Angel Round die Series A von 3 Millionen Euro verkündet. Für diese Runde war der in Mailand ansässige VC-Fonds United Ventures im Lead und TI Ventures aus dem Tessin hat mitgemacht. Die Bewertung der Runde wurde gemäß meinen Angaben bei etwas mehr als 5 Millionen Pre-Money angesetzt. Im 2022 hat X-Farm die Series B von 17 Millionen Euro angekündigt. Die Runde wurde wieder mehrheitlich bei Schweizer und italienischen Investoren geraced. Swisscom Ventures war damals im Lead und Emerald Technology Ventures, Neva SGR, Nova Capital, Grey Silo Ventures und United Ventures, alle aus Italien, haben dabei teilgenommen. Die 17 Millionen wurden allerdings in drei Tranchen geraced. Die genauen Bewertungen der einzelnen Schritte sind mir nicht bekannt, aber ich schätze mal, dass die Bewertung der letzten Tranche um die 35 bis vielleicht sogar 40 Millionen Post-Money lag. Nun, im Oktober 2024 verkündete X-Farm die Series C in der Höhe von 36 Millionen Euro. Diese Runde wurde vom Pariser VC Partech Ventures mit ihrem Impact Growth Fund angeführt. Daneben haben ein Londoner Fintech VC, Moro Capital und alle bestehenden Investoren investiert. Die Series C wurde auch wieder in zwei Schritten aufgenommen und falls der gesamte Betrag in Aktien investiert wurde und keine Fremdkapitalfinanzierungskomponente beigemischt war, kommt die Post-Money-Bewertung nun bereits auf mehr als 100 Millionen. Also kann man sagen, sehr gut gelaufen bisher.
Absolut, da hat sich X-Farm eine gute Investorenbasis aufgebaut und sie haben scheinbar sehr treue Unterstützer. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Firma nun mehr als 55 Millionen geraced und die 100 Millionen Bewertung in 6 Jahren erreicht hat. Congratulations ins Tessin.
Genau. Lass uns mit der letzten Transaktion vom Tessin in die Romandie gehen. Die in Yverdon-les-Bains ansässige Firma NetGuardians hat ihren Exit vermeldet. Sie wurden von der schwedischen Private Equity Firma Summa Equity übernommen. NetGuardians ist Marktführer von KI-gestützten Lösungen zur Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung. Dem sogenannten AML, was für Anti-Money Laundering steht. Mit ihrem Einsatz, der auf einer proprietären 3D-KI-Technologie basiert, kann die Software von NetGuardians das Benutzerverhalten von Bankkunden analysieren, ungewöhnliche Zahlungen in Echtzeit identifizieren und dank ihrer ausgeklügelten KI Fehlalarme bei Transaktionen reduzieren. Dies, damit alle legitimen Transaktionen reibungslos verarbeitet werden können und wir nicht zu viele Anrufe von der Bank erhalten. NetGuardians hat bereits über 100 Kunden in 30 Ländern.
Das habe ich auch gesehen. In den letzten Jahren soll NetGuardians sehr gut gewachsen sein und sich so zum attraktiven Target für Summa entwickelt haben. Summa hat bereits Intix, ein führendes Unternehmen im Bereich des Know Your Transaction Data Managements, übernommen und will nun in die beiden Firmen, Intix und NetGuardians, zusammenführen, um weiter wachsen zu können.
Ja, ein Thema bei solchen Transaktionen ist ja immer, wie die Rolle der Gründer im neuen Setting aussieht. Das haben wir vorher schon ein wenig besprochen. Wissen wir, wie die Gründer von NetGuardians in die neue Firma eingespannt sind, Max?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann der Käufer die ehemaligen Besitzer als Mitarbeitende in der neuen Struktur einbinden? Diese Transition ist nicht einfach und vorgesehene Earnout-Modelle funktionieren natürlich nicht immer. Im Fall von NetGuardians und Intix hat man das folgendermaßen gelöst. Joel Winterek, der CEO von NetGuardians, wird künftiger CEO der neuen Gruppe. Der zweite Mitgründer, Raffaella Maio, der CSO bei NetGuardians war, übernimmt die Verantwortung über die Strategie. Und Sergi Herrero von Intix wird zum Chairman der Gruppe. Also im Großen und Ganzen sieht es so aus, als können die Gründer von NetGuardians ihre Funktion wahren. Joel Winterek hat dazu gesagt, Zitat, heute ist ein Wendepunkt für Intix und NetGuardians. Diese strategische Vereinigung bietet einen einzigartigen Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Finanzkriminalität. Das klingt auf jeden Fall motivierend.
Ja, also lass uns noch kurz einen Rückblick machen. Die im 2007 gegründete NetGuardians AG hat mehrere Finanzierungsrunden aufgenommen. Auf die gehen wir doch kurz ein. Die erste Runde mit einem Risikokapitalgeber kam im 2011 gleich als eine Series A daher. Damals hat Polytech Ventures, ein VC aus der Romandie, 2 Millionen Schweizer Franken in die Firma investiert. Wenn meine Angaben hier stimmen, war das bei einer 7 Millionen Post-Money-Bewertung. Im 2014 wurde die Series B geraced. NetGuardians hat damals 5 Millionen vom kalifornischen Fintech-VC SBT Venture Capital von Orbium und wiederum von Polytech aufgenommen. Die Post-Money damals war bei ungefähr 15 Millionen. Dann folgte im Jahr 2017 die Series C in der Höhe von 8,5 Millionen Schweizer Franken. Hier kamen Swisscom Ventures und Fremont Management, ein in der Romandie ansässiger Asset Manager, als Aktionäre bei einer 26 Millionen Post-Money-Bewertung dazu. Die letzte Finanzierungsrunde von NetGuardians wurde im Jahr 2020 als Series D geraced. Dabei haben sie nochmals 17 Millionen Schweizer Franken aufgenommen, und zwar von der Pictet-Gruppe, Aisen Company und Verve Ventures. Die Bewertung dieser Runde lag damals bei ungefähr 45 Millionen Post-Money, sofern die hier vorliegende Cap-Table, die wir modelliert haben, stimmt. Über die Kondition des Exits wurde leider wie so oft Stillschweigen vereinbart.
Fassen wir das auch hier kurz zusammen. Das Unternehmen, das im Jahr 2007 gegründet wurde, hat mehr als 30 Millionen VC geraced und 17 Jahre nach der Gründung den Exit gemacht. Für die ersten Investoren, die erst in der Series A dazugestoßen sind, war die Haltedauer des Investments somit 13 Jahre bis zum Exit. Das zeigt doch exemplarisch auf, wie lange es dauern kann, bis sich Early-Stage-Firmen zu Exit-Kandidaten entwickeln.
Ja, das stimmt. Eine relevante Firma wird nicht von heute auf morgen einfach so aufgebaut. VC ist halt ein Long Game, bei dem man keine kalten Füße kriegen darf. Das sagen wir ja immer wieder. Du bist ja M&A-erprobt, Max. Wie hoch schätzt du den Kaufpreis?
Ui, das ist jetzt wirklich ein Longshot, weil wir haben da fast keine Informationen. Wenn ich die Umsatzmultiples in der Branche aus dem Jahr 2020 auf die Post-Money-Bewertung appliziere, bin ich auf einen ungefähren ARR von 5 Millionen gekommen. Angenommen, sie sind in den letzten 3,5 Jahren um 20% per annum gewachsen, bringt sie das auf eine ARR-Topline von ca. 10 Millionen im Jahr 2024. Das sind, da sich die Multiples in etwa halbiert haben, seit 2020, würde ich den Kaufpreis auf ca. 50 bis 70 Millionen schätzen. Das heißt, Investoren der ersten Runde können mit einem Multiple von 10 rechnen, wobei natürlich man auch noch die Dilution berücksichtigen müsste. Wie gesagt, dies sind jetzt wirklich alles Annahmen.
Ja, sehr spannend, Max.
So, das wäre es gewesen mit der ersten Folge vom Burn Rate nach der Sommerpause. Wir hoffen, das neue Format gefällt. Wir versuchen ab sofort einmal pro Woche für euch da zu sein und die wichtigsten Themen im Startup- und VC-Markt für euch zu kommentieren. Take care und tschüss.